ARD.
Hier ist HR1 Talk mit Marion Kucheni.
Sie ist eine der erfolgreichsten Drehbuchautorinnen Deutschlands. Filme wie Kein Ohrhasen und Zwei Ohrküken, die aus ihrer Feder entstanden sind, haben Millionen Menschen ins Kino gelockt. Und auch als Regisseurin hat sie sich inzwischen einen Namen gemacht mit Filmen wie Traumfrauen, High Society und Liebesdings. Und sie schreibt auch Bücher. Ihr neuestes Werk trägt den Titel Zwei vernünftige Erwachsene, die sich mal nackt gesehen haben. Herzlich willkommen, Annika Decker.
Hallo.
Warum ein so langer Titel?
Das ist ein Satzteil aus dem Buch selbst. Und meine Verlegerin Barbara Laukwitz und ich waren auf der Suche nach einem Titel. Und da war das Buch noch nicht fertig. Und da habe ich ihr quasi einen neuen Abschnitt vorgelesen. Und dann sagte sie, das ist es. Und in dem Moment war es mir völlig klar, das Buch muss so heißen. Das war quasi eine Gemeinschaftsentscheidung von meiner Verlegerin, mir und Alice Huth, der Lektorin.
Aber das Irre ist ja, dass die Klassiker der Weltliteratur meistens ganz, ganz kurz sind. Die kommen mit ganz wenig aus. Faust, die Blechtrommel, die Buddenbrooks, der kleine Prinz. Das ist so einprägsam, ne? Also haben Sie da nicht so ein bisschen Sorge, dass die Leute irgendwie den Titel dann auch zwischenzeitlich vergessen, in der Buchhandlung stehen und sagen, ey, ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern?
Das wird mein neues Spiel. Also ich freue mich, wenn mir Leute schreiben, als was sie das Buch gekauft haben. Die Nackten, die Erwachsenen, die nackten Erwachsenen.
Irgendwas mit nackt und erwachsen.
Das ist sehr lustig.
Also kurz oder lang, wir reden jedenfalls heute noch ein bisschen ausführlicher über das neue Buch von Annika Decker, von dem es außerdem 3 handsignierte Exemplare zu gewinnen gibt, hier im HR1 Talk. Und ich freue mich drauf.
Ich mich auch.
HR1.
Genau meins.
Geboren ist sie in Marburg und aufgewachsen in Stadtallendorf in Mittelhessen als Tochter einer Lehrerfamilie, Annika Decker, die heute als Autorin und Regisseurin in Berlin lebt. Frau Decker, wie würden Sie jemandem, der Ihre hessische Heimat nicht kennt, Stadtallendorf beschreiben?
Das ist so eine typische, eine von diesen neueren Städten. Es gibt irgendwo einen alten Kern und dann gibt es massenweise Neubaugebiete. Und die obligatorische Fußgängerzone mit einem großen Supermarkt, mehreren Cafés, Ärztehäusern etc. Und das ist alles nicht besonders groß und steht im krassen Gegensatz zu Marburg. Marburg ist ja so ein bisschen, wer es nicht kennt, bisschen wie Heidelberg. Bisschen, jetzt sind die Heidelberger wahrscheinlich sauer. Aber
Nee, Marburg hat eine wunderschöne, also wunderschöne Stadt, ja, also viele junge Menschen, da ist was los.
Fachwerkhäuser, Schloss, alles was man braucht, ein großer Berg, von dem man ins Tal schauen kann. Also es sind zwei sehr unterschiedliche Vibes und ich fand es früher wahnsinnig aufregend, in die City, also nach Marburg zu fahren, und meine Mutter ist da inzwischen auch hingezogen, deswegen.
Also hat sie es immer so ein bisschen raus aus dem praktischen Stadtallendorf, so rein in die bunte Welt.
Ich weiß nicht, was mit mir nicht stimmt. Ich war schon als Kind flamboyant, alles muss im Überfluss da sein, Gold und viel und alles, das finde ich alles toll, viel Fachwerk. Also Marburg liebe ich auch nach wie vor und spaziere gern durch die Oberstadt.
Sie stammen aus einer Lehrerfamilie. Das ist, wenn man so will, so eine richtige Lehrerdynastie. Wie sind die damit klargekommen, dass Sie jetzt keine Pädagogin werden wollten?
Schlecht. Oh, also mein Vater hat immer wieder, also bei uns geht es sehr um Sicherheit. Und das hat natürlich mit dem Krieg zu tun. Mein Urgroßvater hatte Glück. Der ist, nachdem quasi diese alten Nazi-Lehrer nicht mehr unterrichten durften, durfte dann mein Urgroßvater, der nicht mehr arbeiten durfte während der Nazi-Zeit. Und dann hat der nach dem Krieg mit diesem Lehrergehalt, ich weiß gar nicht, wie viele Leute ernährt, also Tanten, Onkels, diverse Kinder. Und deswegen hat das einen hohen Stellenwert in unserer Familie. Und deswegen hat mein Vater überhaupt nicht verstanden, dass ich nicht wenigstens Pädagogik dazu nehme. Aber ich hatte natürlich, weil wir uns alle Lehrer sind, wirklich auch alle angeheirateten Leute sind auch noch Lehrer. Und jetzt habe ich einen entfernten Cousin hier in Berlin kennengelernt und der hat einen Stammbaum, ich weiß nicht in die wievielte Generation, da sind auch alle Lehrer.
Oh Gott. Das ist sehr da muss man mal, raus aus dem, aus diesem Berufstrott.
Ja, ich meine, gut, also wenn meine Eltern vorher gewusst hätten, dass ich dann schreibe später, das fanden sie natürlich toll. Also das war aber ein langer Weg bis dahin.
Ihre Mutter, die hatte einen ziemlich berühmten deutschen Fußballer als Schüler in der Klasse, Eike Immel, der war mal deutscher Nationaltorwart. Wie war der so in der Schule? Ich meine, hat sie irgendwas über ihn erzählt oder?
Ich weiß gar nicht, wie der als Schüler war. Ich glaube, der war einfach ein wahnsinnig netter Typ. Und meine Mutter hat dann auch noch versucht, auf den letzten Metern, als sich die Profikarriere abzeichnete, noch versucht, Einfluss zu nehmen und immer gesagt, er soll so und so ein Handzeichen machen, wenn er im Fernsehen ist und sie grüßen.
So, damit sie weiß, das ja. ist für sie.
Ich glaube, die haben sich gut verstanden.
Die Drehbuchautorin Annika Decker heute zu Gast im hr1 Talk. Nach dem Abi ging es für sie erstmal zum Studium nach München mit der Vorstellung, dass sich daraus vielleicht was in Richtung Journalismus entwickeln könnte. Aber es ist alles ein bisschen anders gekommen für Annika Decker. Sie haben sich neben dem Studium noch ein bisschen Geld verdient, wie das viele machen, und sind so in Kontakt mit TV- und Filmbranche gekommen. Was war Ihr erster Job in diesem Bereich?
Das war ein Praktikum bei einer Sendung, die von Thomas Gottschalk moderiert wurde. Die hieß damals Gottschalks Hausparty. Und das war eine Live-Sendung auf Sat.1, glaube samstagabends. Und damals habe ich noch gar nicht gewusst, was für ein krasser Druck so eine Live-Sendung ist. Und also ich bin da quasi direkt ins Epizentrum gelangt. Und meine erste Tat war da, ein gesamtes Dokument zu löschen, weil ich nicht wusste, wie der Computer geht. Ich habe an meinem ersten Tag...
Haben Sie danach noch weiterarbeiten dürfen, oder?
Das ist Gott sei Dank nicht so aufgefallen. Es war Gott sei Dank ein altes Dokument, das war nicht so wichtig. Da handelte es sich um einen Kandidaten, der schon abgedreht war. Aber okay. Ich habe meine Freundin Frauke angerufen, die ich noch aus der Schule kenne, und habe am ersten Arbeitstag gefragt, wie geht der Computer an? Aha. Und so habe ich mir das beigebracht. Dann habe ich ein Dokument überschrieben und dann abgespeichert. Das war der Fehler.
Ja, Trial and Error. Und wann kam dann der Entschluss, das Studium für Film und Fernsehen sausen zu lassen?
Das war wie so eine toxische On-Off-Beziehung. Ich habe zu Hause erstmal mit meinen Eltern besprochen, nein, ich mache das Studium weiter und diese Jobs und Studium geht nicht. Dann habe ich da 2 Wochen geweint immer wieder, weil das so schmerzhaft für mich war, das gehen zu lassen. Dann habe ich gesagt, jetzt mache ich aber nur noch die Jobs. Dann habe ich aber Ängste bekommen und dachte, ich lande jetzt wirklich im Rinnstein. Und das ging hin und her eine Zeit lang. Und dann habe ich den Sprung gewagt und da war das aber noch weit entfernt, dass ich irgendwie schreiben würde. Ich glaube, der Wunsch steckte immer in mir. Also deswegen wollte ich auch mal Journalistin werden. Das hat nicht ganz geklappt. Man weiß ja nicht, wo es noch hingeht.
Eben. Man soll nie sagen. Ja. Von München ging es nach Köln, wo Sie als Producerin ausgebildet worden sind, unter anderem für die TV-Show Big Brother und die ZDF-Telenovela Tessa, Leben für die Liebe. Da haben Sie gearbeitet. Was war es denn letztlich, was Sie zum Drehbuchschreiben dann geführt hat?
Also dieser Tessa-Job war mein erster bezahlter Schreibjob. Ich habe in Köln eine Filmschule gemacht, deshalb bin ich da überhaupt hingegangen und die war so berufsbegleitend. Das heißt, ich musste einen Job haben und bin dann an den Wochenenden und abends habe ich für dieses Studium oder für diese Ausbildung gelernt. Und da habe ich schon meine ersten Konzepte verkauft. Das ging rasend schnell. Und da habe ich gemerkt, dass ich vielleicht Ideen habe, die sich gut an den Mann bringen lassen. Aber ich konnte da vom Schreiben nicht leben. Und deshalb war dieser Tessa-Job, der dann in Berlin war, und das hat mich nach Berlin gebracht, war das erste Mal, dass ich monatlich Geld fürs Schreiben bekommen habe. Das ist dann also bei so einer Soap oder Telenovela wie so ein Festangestellten-Ding. Also man geht da jeden Tag hin und sitzt in einem Schreibbüro. Ich saß damals im ehemaligen Büro von Goebbels.
Oha.
Ohne Witz. Es hatte auch einen komischen Vibe. Also als ich das irgendwann, sobald ich das wusste, wer da vorher saß.
Ja, was heißt Vibe? Bekommt man dann eher eine Blockade oder beflügelt ja. einen das?
Nee, absolute Blockade. Okay. Das war ganz gruselig für mich, mir das vorzustellen, dass, also
Wahnsinn. Aus einem schlechten Drehbuch kann auch die beste Regie keinen guten Film machen. Stimmt das?
Ich glaube ja. Wobei ich habe schon gesehen, aus einem miesen, zerstückelten, ich meine, oft sind Drehbücher mies, weil viel zu viele Köche da den Brei verdorben haben. Ich will das gar nicht auf meine Kollegen und Kolleginnen auskippen, sondern das ist manchmal im Laufe der Zeit eine Verschlimmbesserung, weil Leute von außen da 5 verschiedene Leute ransetzen mit 5 verschiedenen Geschmäckern und dann, ja. Aber das habe ich schon gesehen, dass ein ganz okayer Film raus wird.
Sie ist auf jeden Fall die Frau für die guten Drehbücher, Annika Decker, heute hier bei uns im hr1 Talk.
HR1 Talk.
Mit Marion Kucheni und Annika Decker, Autorin und Regisseurin, die in ihrem Berufsleben auch mal für die TV-Show Big Brother gearbeitet hat, als Spieleentwicklerin. Frau Decker, wie müssen wir uns das vorstellen? Wie geht sowas?
Oh Gott, also wir waren so eine Kreativunit und dann, also auch wie eine Redaktion und wir mussten uns, ich weiß nicht mehr genau, aber pro Tag mindestens ein Spiel ausdenken, was gar nicht so leicht ist. Man muss sich Regeln ausdenken und das war damals auch live, auf Premiere lief das, 24 Stunden.
Und da gibt es natürlich eingefleischte Fans. Und wenn da irgendwas nicht stimmig ist beim Regelwerk, dann kriegt man aber haufenweise Anrufe und Zuschriften. Deswegen war das auch gar nicht so leicht. Und es war eine tolle Vorbereitung, da so auf Knopfdruck kreativ sein zu müssen. Und zwar in relativ kurzer Zeit. Und das dann auf die Beine zu stellen. Also da muss man sich ja auch noch drum kümmern. Wie sehen die Requisiten aus, wie sieht der ganze Raum aus, etc. Aber ich meine, es war natürlich Big Brother, ne? Also,
ah.
Es war gruselig. Ich musste einfach, um nach Köln zu ziehen, einen Job vorweisen. Und das war der erste Job, den ich gekriegt habe. Und dann hatte das für mich auch so eine ganz seltene Faszination, weil das echt merkwürdig ist, wenn man sich da in die Kameragänge geschlichen hat, was natürlich nicht erlaubt war. Aber dann stehst du vor diesen Kandidaten, die hinter der Glasscheibe sind. Diese Glasscheiben sind verspiegelt nach innen, die sehen einen nicht, aber man selbst sieht sie und das war für mich unvorstellbar, dass die da eingeschlossen sind.
Leute, die in ihrem intellektuellen Anspruch nicht von solchen Shows abgeholt werden, um es mal vorsichtig auszudrücken, und die sich entsprechend kritisch über solche Formate äußern, ist das für sie schwierig? Oder war das damals schwierig?
Nein, weil ich habe das Format ja weder erfunden, noch stehe ich da zu 100% hinter so einem Format. Ich finde Formate ab dann grenzwertig, wenn ich das Gefühl habe, da werden Leute reingelegt oder da so ein bisschen in was reingequatscht und lächerlich gemacht. Aber ich selbst gucke auch schon manchmal, damit mein Gehirn aufhört zu arbeiten, gucke ich Reality-Fernsehen, weil ich sonst, wenn ich einen Film gucke, gucke ich natürlich, wie ist der gedreht, weiß ich nicht, welches Farbkonzept hat der und so weiter.
Kann man nicht entspannen.
Nee, das ist ja mein Job und deswegen, das ist komischerweise beim Lesen anders, wobei auch da kann ich manche Sachen nicht lesen, während ich schreibe. Aber ich mag am liebsten Reality-Fernsehen, wenn es da um ganz eitle, ganz reiche Leute handelt. Weil da habe ich dann nicht das Gefühl, dass die
ausgenutzt werden.
Genau.
Jetzt gibt's Wunschmusik. Jeff Buckley, Forget Her. Jeff Buckley, der nur ein Album veröffentlicht hat, tragischerweise, weil er bei einem Badeunfall ertrunken ist. Ist das für Sie so ein Herzensmusiker?
Ich liebe die Musik von Jeff Buckley und da gibt es ja auch Verbindungen, zum Beispiel dieser tolle Massive Attack Song Teardrop, der geht um Jeff Buckley. Und ich finde, Forget Her ist einer der schönsten Liebeskummer-Songs. Ich habe das sehr viel beim Schreiben gehört. Das hat mir geholfen, die männliche Figur in meinem Roman auch mitzuschreiben in der Liebesgeschichte.
Dann hören wir das jetzt. Jeff Buckley, Forget Her.
Don't fool yourself. She was hard.
Der Beatmungsschlauch im Hals, tagelanges Koma, ein lebensbedrohlicher Zustand und das langsame Zurückfinden ins Leben. Das ist nichts, was man sich in der Regel mit Mitte 30 vorstellen kann. Für die Autorin und Regisseurin Annika Decker ist das zu einer schrecklichen Realität geworden, als sie mit einer Blutvergiftung und Organversagen auf der Intensivstation lag. Frau Decker, dass sich das so schlimm entwickelt hat, das lag unter anderem daran, dass erstmal niemand die Beschwerden, die sie hatten, so richtig ernst genommen hat. Können Sie sich heute aus der Rückschau eigentlich erklären, warum?
Ja, weil jetzt kenne ich Statistiken und Sepsis wird oft nicht erkannt. Herzinfarkt wird sehr gut erkannt. Und jetzt engagiere ich mich auch ein bisschen für die Sepsis-Stiftung. Die macht eine Kampagne, also in den Krankenhäusern fürs Personal und aber auch generell für jedermann. Und es sterben jedes Jahr mehr Menschen an Sepsis als an Herzinfarkt und Schlaganfall zusammen. Und deswegen bin ich da kein Einzelfall und ich kenne mittlerweile ziemlich viele Survivor.
Sie waren damals gerade dabei, mit Ihrer Karriere als Drehbuchautorin durchzustarten. Wie ist das, wenn man dann plötzlich gesundheitlich so aus der Kurve geworfen wird?
Hart. Sehr hart. Ich habe auf dem Weg meiner Heilung auch viele Dinge verheimlicht. Also, dass ich sehr, sehr viel, also man hat da echt einen vollen Tag mit Physiotherapie und Kontrollen und nochmal Herzecho und bla und blub. Und währenddessen habe ich dann irgendwann schon wieder gearbeitet oder es versucht. Und das war aber sehr, sehr schwer. Da habe ich gelernt, Nein zu sagen. Da habe ich gelernt, mit meinen Kräften zu haushalten, weil man da dann einfach nur ein, zwei Stunden Kraft hat pro Tag. Und ja.
Also es verändert einen, ne? Also solche einschneidenden Erlebnisse.
Ja, also ich habe jetzt noch eine WhatsApp-Gruppe. Also liebe Grüße an die Intensivstation 5 im Uniklinikum in Marburg. Da habe ich tolle Erfahrungen gemacht. Also wer auch immer auf einer Intensivstation landet oder jetzt heute in der Notfallmedizin, ist da extrem gut versorgt. Das sind ganz tolle, wirklich tolle Menschen gewesen da.
Sie haben über diese Zeit Ihr erstes Buch geschrieben, Wir von der anderen Seite. Das ist ein autobiografischer Roman. Was war die Hauptmotivation? War das, das Ganze nochmal für sich zu verarbeiten?
Ich wollte diese medizinischen Sachen, also das, was ich da erlebt habe, ist ja jetzt dann wirklich, also dass man eine Nahtoderfahrung hat und von vorne anfangen muss im Leben. Das passiert ja gar nicht so wenigen. Also auch, weiß ich nicht, ein Herzinfarkt oder irgendwas kann einen so aus dem Leben reißen. Und das wollte ich weitergeben. Die Erfahrungen, die ich da gemacht habe und der Roman hat autobiografische Züge, ist aber nicht eins zu eins. Das könnte ich nicht, weil dann muss man ja eigentlich auch überall alle privaten Zusammenhänge eins zu eins schreiben. Ich habe mir da Figuren ausgedacht, die das durchleben. Aber das war mir irgendwie ein Bedürfnis, das weiterzugeben, weil ich selbst, als ich in der Klinik war, mir ein Buch gewünscht habe, das mir Mut macht. Das mir irgendwie sagt, du kriegst das hin. Und man hat in der Klinik auch so eine Art Alltag, der sehr anstrengend ist, weil man ja noch schwach ist. Und deshalb heißt es Wir von der anderen Seite, weil man in einer anderen Welt lebt für eine ziemlich lange Zeit.
Und über die Buchautorin Annika Decker reden wir gleich noch ein bisschen weiter und natürlich über ihr neues Buch Zwei vernünftige Erwachsene, die sich mal nackt gesehen haben. Nina ist fast 50, geschieden, Mutter von zwei erwachsenen Kindern, im dauernden Job, Stress und eigentlich ist sie schon mitten auf dem unvermeidlichen Weg in die Wechseljahre, als ihr ein Mann begegnet, der nicht nur 20 Jahre jünger ist als sie, sondern in den sie sich Hals über Kopf verliebt. Das ist der Ausgangspunkt der Geschichte, die Annika Decker in ihrem neuen Buch Zwei vernünftige Erwachsene, die sich mal nackt gesehen haben, erzählt. Frau Decker, warum diese Geschichte?
Also irgendwie, ich bin ja selber jetzt fast 50, hat mich das wütend gemacht, dass mir diese Lebenszeit einfach immer so falsch verkauft worden ist. Ich dachte, ich bin dann ein halbtrockenes, welkes Blatt, was sich darauf vorbereitet, einfach vom Baum abzufallen.
Unsichtbar geworden.
Unsichtbar geworden. Ja. Und ich finde es gar nicht so. Ich finde es eine ganz spannende Lebenszeit. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ganz viel Neues passiert. Und ich stecke so voller Lebensfreude und ich bin jetzt verheiratet, aber ich weiß, dass man sich in diesem Alter genauso verlieben kann wie mit 20. Und genau, und deshalb hatte ich Lust, eine Liebesgeschichte mal über diese Lebenszeit zu schreiben.
Nina schleppt nicht nur sich, sondern sie schleppt eben auch ihre ganze Familiengeschichte mit sich rum. Also da ist zum Beispiel ihre exzentrische, lebenslustige Mutter, da ist ihre bissig-spießige Schwester, ihr Ex-Mann, seine neue junge Influencer-Frau, Ninas taffe Freundin und Kollegin, mit der sie einen MeToo-Skandal in ihrer Filmproduktionsfirma aufgedeckt hat. Haben Sie beim Schreiben, hatte ich das Gefühl, auch schon so ein bisschen einen möglichen Film mitgedacht?
Ja, es könnte sein.
Es könnte sein,
ja. Ah. Also ja, ich glaube, dass ich generell wahrscheinlich so schreibe, sehr in Bildern schreibe. Aber in dem Fall kann ich mir das tatsächlich gut vorstellen, ja.
Dann wären wir sehr gespannt darauf, das alles zu sehen. Die Geschichte, die spielt in Berlin zwischen der Grunewald-Schickeria und dem kunterbunten Wedding-Kiez. Hätte sie eigentlich auch in irgendeiner anderen Stadt spielen können?
Ja, ich glaube in jeder, weil die Grundgeschichte ist eigentlich, das hat mich sehr beschäftigt. Ich habe sehr viele Scheidungen von Freundinnen mitbekommen und wir haben ja eine sehr hohe Scheidungsrate heutzutage und sehr oft fällt man dann aus gewissen Dingen so raus. Vielleicht, wenn man ein gut bürgerliches Leben hatte, dann ist man als geschiedene Frau oft an dem Punkt, dass man sich das alles dann nach der Scheidung eigentlich gar nicht mehr so in der Form leisten kann. Und das hat mich interessiert. Ich kriege Rückmeldungen. Es gab ja jetzt schon so einen ganz kleinen Kreis Leserinnen, die aus anderen Städten sind oder die auch aus einer ländlicheren Region kommen. Und da gibt es das auch. Es gibt halt den schicken Vorort und dann gibt es die blödere Gegend, in die man dann ziehen muss. Und rein statistisch gesehen sind, glaube ich, Rentnerinnen und alleinerziehende Mütter die Ärmsten unserer Gesellschaft. Deswegen, das hat mich einfach als Grundthema interessiert. Es müsste nicht der Grunewald sein.
Nee, es sind so gewisse Muster, die wahrscheinlich überall auftreten. in einer gewissen Lebensphase. Mhm. Das, was ich aus dem Buch mitgenommen habe, das heißt leben und leben lassen und dem anderen immer wieder eine Chance geben, ihn besser zu verstehen. Mhm. Wäre das so in Ihrem Sinne als Autorin?
Total. Mein Anspruch ist ja auch immer irgendwie Frieden schaffen, Hoffnung machen und ja, und es geht auch in dieser Familiengeschichte, gibt es viele Missverständnisse zwischen den Schwestern. Die eine Schwester lebt dieses ganz konservative Lebensentwurf, die andere ist aus dem Lebensentwurf rausgefallen und ist aber ganz, ganz glücklich damit. Und ich finde das manchmal komisch, wie sehr man gegenseitig den Lebensentwurf bewertet und in Frage stellt oder sich angegriffen fühlt davon. Und eigentlich ist das schade, weil jeder Mensch anders ist und für jeden ist was anderes gut.
Aber vermutlich ist man so empfindlich, weil man selber nicht so ganz im Reinen ist.
Oft, ja, weil man sich gewisse Fragen nicht stellen möchte und sich da irgendwie so fühlt, als wäre man festgeklemmt. Und ich habe ja nun die Erfahrung gemacht, was mein Lebensentwurf mir einfach weggenommen wurde von der Krankheit und dann musste ich nochmal von vorne anfangen. Und ich glaube, dass man auch immer was verändern kann. Und wenn es nur der Blick ist auf andere, die einen irritieren beim eigenen vor sich hin leben, da wäre schon viel gewonnen.
HR1 Talk.
Sonntagvormittag, kurz nach 11. Das ist eine Zeit, in der manche Menschen schon einige Stunden auf den Beinen sind, weil sie gerne früh aufstehen. Annika Decker zählt da, glaube ich, eher nicht dazu. Sie schlafen gerne ein bisschen länger, ja?
Ja, aber schon immer, schon als Schülerin. Ich hätte fast mein Abi verschlafen.
Oh.
Und ich habe mir jetzt mein Leben dadurch auch ein bisschen versaut, dass ich auch Dreharbeiten habe. Da wird man immer um 5.30 Uhr oder 6 Uhr abgeholt. Deswegen den Rest meines Lebens schlafe ich gerne länger.
Also das heißt, Ihre kreative Zeit ist auch eher in den Abend- und Nachtstunden dann?
Ja, ich habe mich jetzt runtertrainiert auf, dass ich mittags anfange zu schreiben. Das heißt aber, dass ich ab morgens mit dem Kopf arbeite. Also da überlege ich mir genau, wie ich die Szenen schreibe, die ich dann schreibe. Deswegen, aber wenn man mich jetzt von der Kette lassen würde, würde ich nachts schreiben. Aber das habe ich, dann lebt man wie ein Vampir.
Ja, natürlich. Man kriegt vom Tag nur noch wenig mit.
Und man trifft auch keine Leute, weil die schlafen nachts.
So ist es. Wie machen Sie das um 5.30 Uhr? Also da gehen Sie abends irgendwie brav ins Bett und...
Ja, da habe ich meine Probleme mit.
Ja.
Ich muss dann eigentlich noch 20 Minuten, eine halbe Stunde noch früher aufstehen, als das normal ist, damit ich mich innerlich vorbereiten kann, weil ich habe mir vorgenommen, freundlich zu den Menschen am Set zu sein und denen irgendwas auch zu geben, dass sie gut arbeiten können.
Annika Decker, Autorin und Regisseurin, heute unser Gast hier in HR1. Wir beide füllen gleich den HR1-Fragebogen aus und ich bin sehr gespannt. Der HR1-Fragebogen jetzt für die Drehbuchautorin und Regisseurin Annika Decker. Das geht so, ich gebe einen Halbsatz vor und Sie ergänzen ihn.
Oh, ich habe schon die ganze Zeit Angst. Ich glaube eher, dass ich insgeheim ADHS habe, so ein bisschen. Das fällt mir so schwer, mich zu entscheiden. Okay,
gut. Es wird super. Ich bin überzeugt. Geht los. Mein schönstes Privileg als Drehbuchautorin ist,
dass ich mir den Tag so einteilen kann, wie ich möchte.
Mich bringt es auf die Palme, wenn
Leute unachtsam und unhöflich sind, rücksichtslos.
Läuft doch super. Ein halbes Pfund Butter kostet.
Ach Gott, Zahlen. Ein halbes Pfund ist doch dann
ein Stück.
2,50 Euro, ich weiß nicht genau, wie viel kostet es denn?
Sehr, sehr günstig. Packen Sie noch ein bisschen was drauf, dann kommen wir in die Richtung.
Gott, wie peinlich ist das denn?
Ist nicht
peinlich. Weiß es nicht. Ich war früher mal mit dem Taschenrechner im Supermarkt und damit habe ich jetzt aufgehört. Ich kaufe das, was ich brauche und fertig. Das ist ein großer Luxus und ein großes Privileg. I know.
Am kreativsten bin ich.
Spätabends und nachts und wenn es mir gut geht, wenn mein Lebensunterhalt bezahlt werden kann.
Bereut habe ich.
Dass ich damals im Krankenhaus nicht noch lauter mich beschwert habe, dass das gerade nicht gut läuft.
Hm. Würden Sie heute anders machen?
Ja.
Das Schwierige an der Demokratie ist,
dass ja auch ganz weit rechts gewählt werden kann. Das wäre mir lieber, es wäre nicht möglich.
An Hessen mag ich
die Leute. Der hessische Humor ist einfach unschlagbar für mich.
Zufrieden bin ich erst, wenn
ich das Gefühl habe, ein Text ist fertig, aber der Witz an der Sache ist, ein Text ist nie fertig. Deswegen ist das bei mir so eine Sache mit der Zufriedenheit.
Ein gutes Drehbuch muss
Gefühle auslösen.
Ich will unbedingt noch einen Film machen über
Lehrer.
Ich habe Angst vor.
Ich habe Angst vor der Welt, wie sie sich gerade ändert. Ich habe Angst vor Faschisten.
In meinem Bücherschrank unten rechts steht.
Unten rechts steht Sadie Smith, James Baldwin. Dann steht daneben Joan Didion. Ja, ich habe einen sehr, sehr geordneten Bücherschrank.
Ich wollte es gerade sagen, mit einem guten Überblick.
Ja.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von der Regisseurin und Autorin Annika Decker. Sie hat sich gleich mit zwei Produktionsfirmen angelegt, mit Warner Brothers, einem der Giganten der Filmbranche, und Barefoot Films, der Firma von Til Schweiger. 2018 hat die Drehbuchautorin und Regisseurin Annika Decker gegen beide Klage erhoben, um angemessen für ihre Mitwirkung an zwei der erfolgreichsten deutschen Kinofilme beteiligt zu werden. Es geht um Kein Ohrhasen und Zwei Ohrküken, für die Annika Decker das Drehbuch verfasst bzw. mitgeschrieben hat. Frau Decker, Sie haben für beide Filme knapp 50.000 Euro bekommen. Das steht allerdings in keinem Verhältnis zu dem, was diese Filme tatsächlich eingespielt haben und auch noch immer einspielen, denn sie werden ja gestreamt und eben auch im Fernsehen teilweise wiederholt. Beim Buchgeschäft, da ist es gang und gäbe, die Autoren zu beteiligen, und zwar sehr regelmäßig zu beteiligen. Mhm. Im Filmgeschäft ganz offenbar nicht. Wann wurde Ihnen klar, dass das ein Missverhältnis ist, gegen das Sie auch vorgehen müssen?
Das wurde mir vor etwa 8 Jahren klar. Also ich habe für den ersten Film sogar 17.500 Euro bekommen, der ein großer Hit war. Aber so richtig klar, die Dimension und alles wurde mir vor ungefähr 8 Jahren. Da habe ich sofort Klage eingereicht. Es gibt einen Paragraphen in Deutschland, das ist der Bestseller-Paragraph, und der möchte Urhebern und Urheberinnen sichern, dass wenn sie jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal, jemand erfindet das neue Nike-Logo oder so und das wird ein ganz krasser Erfolg und wird 30 Jahre lang verwendet, dann können diese Urheber und Urheberinnen nochmal kommen und sagen, so, jetzt hätte ich gerne noch einen Anteil, ihr habt viel verdient und davon möchte ich eine ganz kleine Portion abhaben. Und darum geht es gerade, und das ist eine teilweise Präzedenzklage. Ich bin eigentlich die erste Autorin, die klagt. Das ist alles sehr öffentlich. Es läuft auch noch. Es läuft bisher sehr gut für mich. Und das sind zwei Klagen, die aneinander hängen. Deshalb dauert es so viele Jahre. Und in der ersten Klage habe ich verlangt, meinen Einblick in die Erlöse, damit ich überhaupt erstmal sehen kann, wie viel da verdient wurde. Eigentlich steht es in unserem Gesetz, dass ich sowieso das Anrecht habe, aber das ist gar nicht so einfach bei einem weltweiten Konzern.
Ja, der mit diesen Zahlen einfach nicht rausrücken.
Anzurufen und zu sagen, hallo, ich hätte gerne mal Einblick in die Bücher. Mhm. Das habe ich erzwungen, und jetzt läuft die zweite Klage auf Beteiligung an diesen doch massiven Erlösen.
Es ist, ich sagte es schon, Sie haben es auch gerade angedeutet, es ist eine wegweisende Klage, nicht nur für Sie, sondern für die ganze Branche, für all Ihre Kolleginnen und Kollegen. Belastet Sie das oder beflügelt Sie das eher?
Ich bin meinen Autorinnen und Autorenkollegen sehr dankbar. Wir sind da echt verbunden miteinander, und das gibt mir einen unheimlichen Aufwind. Aber natürlich kann sich jeder vorstellen, dass ich mich mit den Mächtigen der Branche anlege, und da ist sehr viel Macht auf der anderen Seite, und dass das nicht jedem so gefällt. Also das gefällt Leuten nicht gut, wenn sie was abgeben sollen. Also nicht umsonst wurde von der Gegenseite immer und immer und immer wieder gesagt, hier gibt es gar nichts zu sehen. Wir haben ja eigentlich gar nichts verdient. Und
Hat das einen direkten Einfluss auf Ihre Karriere gehabt als Drehbuchautorin und Regisseurin?
Ja, also Gott sei Dank kann ich meinen Job ganz gut, und ich bekomme noch Jobs. Aber natürlich gibt es Firmen oder Leute, die nicht mehr so gerne mit mir arbeiten, oder eine Zeit lang, das ist jetzt vorbei, bin ich gar nicht mehr eingeladen worden. Hm. Das klingt jetzt nach so einem Pipifax-Problem, ist es aber eigentlich nicht, weil bei uns in der Branche viel über Netzwerken und Kontakten läuft. Und dann war ich halt eine Zeit lang ziemlich raus oder habe mir Einladungen teilweise erzwungen. Ich habe einfach die Leute angerufen teilweise und habe gesagt, hallo, ihr habt mich doch mal eingeladen, jetzt nicht mehr, ist das ein Fehler? Oder
und wie haben die reagiert?
Naja,
oder wie?
Ja, das war immer ein Missverständnis, ein Versehen.
Achso, ja, ich verstehe. Til Schweiger, der hat Ihnen diese Klage offenbar ziemlich übel genommen. Das heißt also, eine Einsicht, dass man das von vornherein vielleicht schon hätte anders regeln können, die gibt es da gar nicht, oder doch?
Ich weiß es nicht, anscheinend nicht. Dazu muss man wirklich sagen, bevor jemand Klage einreicht, und mehr kann ich dazu auch leider nicht sagen, bevor jemand Klage einreicht, das dauert eine Weile. Das passiert ja nicht sofort, dass ich beim Anwalt bin und am nächsten Tag liegt das Ding vor Gericht.
Die Drehbuchautorin Annika Decker heute hier im HR1 Talk.
HR1 Talk
mit Marion Kucheni und der Regisseurin und Autorin Annika Decker, die als Kind so gerne einen Esel gehabt hätte.
Ja.
Warum einen Esel?
Es gibt auch dieses wunderschöne Kinderbuch, Mein Esel Benjamin. Und das ist ein Kinderbuch mit Fotos. Hm. Und da sieht man ein kleines Mädchen, das, ich glaube, in Griechenland einen Esel geschenkt bekommt.
Und dann kann die überall mit diesem Esel rumlaufen. Und wir hatten einen großen Garten in Stadtallendorf und ich habe es einfach nicht verstanden. Ich verstehe es ehrlich gesagt immer noch nicht.
Dass da kein Esel durchmarschieren kann.
Ja, und jetzt, wenn ich mir mit meinem Mann vorstelle, wenn wir irgendwann mal ländlicher wohnen sollten, enthält auf jeden Fall der erste Satz das Wort Esel, wenn wir darüber nachdenken.
In Ihren Filmen kommen ja immer Tiere vor. Ist das, damit Sie die in den Pausen auch mal so ein bisschen knuddeln können? Oder,
Absolut, aus rein egoistischen Gründen. Und wir achten natürlich darauf, dass die Tiere da nichts machen oder können müssen, großartig. Und das möchte ich natürlich nicht, dass Tiere im Set gequält werden. Aber meistens müssen die in meinen Filmen nur rumliegen und süß sein.
Und nett aussehen.
Ja.
Jetzt gibt's nochmal Wunschmusik, Chicago 25 or 624 aus dem 1970er Album Chicago 2. Warum dieser Titel?
Der geht ja so ein bisschen darum, dass jemand versucht, einen Song zu schreiben und da 25 oder 26 Minuten vor vier auf dem Boden rumsitzt und da
morgens.
Also, ja, morgens.
Also ihre Zeit genau. Eigentlich, ja.
Genau. Das kenne ich sehr gut, dass ich im Buch feststecke und dann ist es mitten in der Nacht und ich setze mich hin, um alles nochmal neu zu ordnen und dann kriege ich das nicht so hin und ich liebe diesen Song.
Dann jetzt Chicago 25 or 624. Jahre. Ein Alter, das für die einen das neue 30 ist und für die anderen der erste Schritt in Richtung Altersheim. In jedem Fall aber ist das ein Markstein in unserem Leben, mit dem wir uns irgendwie auseinandersetzen müssen. Annika Decker macht das in ihrem neuen Buch Zwei vernünftige Erwachsene, die sich mal nackt gesehen haben, zum Thema, denn ihre Hauptfigur Nina steht kurz davor, 50 zu werden und hat sich eigentlich schon damit abgefunden, dass das Leben nichts mehr Aufregendes für sie bereithalten wird. Frau Decker, Frauen werden ab einem gewissen Alter irgendwie unsichtbar. Das ist so ein Satz, der in diesem Zusammenhang ganz oft fällt, den man ganz oft hört. Und in dieser Unsichtbarkeit, da wird Ihnen auch nicht mehr das zugestanden, was Männer ja noch bis ins hohe Alter dürfen, nämlich Beziehungen mit jüngeren Partnerinnen zu haben, vielleicht auch Kinder zu kriegen sogar noch. Warum bekommen wir das als Gesellschaft einfach nicht hin, diese eingefahrenen Vorstellungen zu überwinden, was Frauen angeht?
Ich weiß es nicht. Also ich versuche, also vielleicht jetzt mit dem Buch ein weiterer Vorstoß in die entgegengesetzte Richtung. Ich weiß, bei uns in der Kinobranche gab es immer so Tortendiagramme für Zuschaueranalysen und da gehörte ich schon ab 35 in die Abteilung ältere Frauen.
Oha.
Und da war ich dann schon immer sauer und habe gesagt, okay, also wie seht ihr denn die Welt? Und ich kenne das aus der Kinobranche, dass man da mit 28 eigentlich schon alt ist, die Schauspielerin. Wie wichtig das ist, dünn und jung und schön zu sein. Und ich finde, dass das Alter eine ganz andere Schönheit hat, nämlich mit mehr Tiefe. Und ich finde das eine ganz tolle Lebensphase jetzt. Und ich fand eigentlich schon immer Frauen in einem gewissen Alter sexier, weil Lebenserfahrung und Persönlichkeit und das hat eine ganz andere Ausstrahlung, als wenn jemand 21 ist und noch gar nichts so richtig mitbekommen hat von der Welt, das aber glaubt. Ich finde auch, dass wir da unseren Blick irgendwie verändern müssen und ich war auch schon vorbereitet, dass dann ja auch alles irgendwie gelaufen ist mit 50, aber ist es nicht. Ich habe ja auch sehr spät nochmal geheiratet, habe ich mir auch nicht vorstellen können, habe mich mit Ende 40 wahnsinnig verliebt und ich finde das ein ganz tolles Alter jetzt.
Die Nina im Buch, die glaubt ja anfangs oder eine ganze Weile auch, dass sie das gar nicht verdient hat, von einem so viel jüngeren Mann geliebt zu werden. Und diese Angst spielt dann auch eine große Rolle, sich lächerlich zu machen damit irgendwie. Stehen wir Frauen uns selbst am meisten im Weg?
Ich glaube, die Gesellschaft steht uns am meisten im Weg. Und ich glaube, wir stehen uns dadurch, da wir durch diese Gesellschaft geprägt sind, auch manchmal im Weg. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Frauen da der Hauptteil sind, beziehungsweise ich glaube ja, ich schreibe ja schon immer Liebesgeschichten, ich glaube, wenn man sich wirklich verliebt, die Liebe lässt einem da nicht viel Raum. Ich finde mich zum Beispiel jetzt eine bessere Partnerin, als ich ganz jung war. Es gibt andere Qualitäten, die langfristig gesehen, glaube ich,
wichtiger sind im Leben, als dieses Hinterherhecheln nach diesem Perfektionismus, finde ich einfach wahnsinnig unattraktiv.
Solidarität unter Frauen, das wird ja immer so hochgehalten. Aber wenn wir ehrlich sind, dann ist es im echten Leben an ganz vielen Stellen noch sehr ausbaufähig. Was hält uns eigentlich davon ab, diese Solidarität viel konsequenter zu leben, auch über die Generationen hinweg?
Ich glaube, Männer sind auch nicht so solidarisch. Ich glaube, sie sind beruflich gesehen sehr solidarisch, wenn es ihnen was bringt. Und ich glaube, Männernetzwerke sind älter, die haben mehr Tradition. Ich glaube, Frauen gucken sich das gerade ab. Und ich versuche immer wieder an den Punkt zurückzugehen und zu sagen, in erster Linie sind es Menschen und es gibt rückgratlose Menschen und intrigante Menschen und sehr nette, coole Menschen. Und besonders durch meinen Gerichtsfall habe ich das ja auch nochmal erfahren. Und es gibt am Ende immer im Leben sehr wenig Menschen, die in einer schwierigen Situation zu einem stehen. Und darüber muss man sich im Klaren sein. Und ich versuche, mit tollen Menschen immer zu networken. Das steckt in mir. Und im Buch gibt's beides. Im Roman hast du diese hyperprivilegierten Gattinnen, die nicht besonders solidarisch sind untereinander. Und dann gibt's aber auch eine ganz tolle Freundschaft, finde ich, zwischen der Hauptfigur im Roman und ihrer Kollegin. Und die halten zusammen wie Pech und Schwefel. Und ich glaube, das ist der alte Widerstreit zwischen Moral und Ethik und wirtschaftlichen und finanziellen Interessen.
Annika Decker, Autorin und Regisseurin, heute unser Gast hier in HR1. Drehbücher verfassen, Regie führen, Romane schreiben, das klingt nach einem ziemlich vollen Terminplan, den Annika Decker in ihrem Berufsleben abzuarbeiten hat. Wenn Sie mal eine Auszeit brauchen, wie entspannen Sie am besten?
Ehrlich gesagt, das Schönste ist für mich, mit meinem Mann im Bett zu liegen und Filme zu gucken, und zwar nicht nur einen. Das ist sowas, was man als Kind nie durfte, dass man sich so die Augen
hintereinander
gucken. Eigentlich alles, was ich als Kind nicht durfte, was pädagogisch nicht wertvoll ist, macht mir Spaß in meiner Freizeit.
Und nichts zu müssen, also keinen Termin Rücken zu haben.
Ja? Das ist für mich das Allerschönste, wenn ich weiß, ich muss jetzt nicht nochmal los und das machen, das ist großer, großer Luxus.
Ihr neuestes Buch ist gerade erschienen und es gibt eine Hörbuchfassung, die gesprochen wird von Katja Riemann und Anna-Maria Mühe. Mhm. Macht Sie das besonders stolz?
Das macht mich so stolz. Ich kann es nicht glauben. Ich hab mir das auch nochmal angehört, weil ich natürlich auch Katja und Anna, ich kenne beide, noch Feedback geben wollte, und zwar ehrliches. Und das kann man ja nur, wenn man sich das dann auch wirklich anhört. Und ich bin wirklich hängen geblieben. Das ist peinlich, weil ich es ja selbst geschrieben habe. Aber ich meine, einfach an der Art und Weise, wie sie das gespielt haben. Also das ist ja dann wirklich, man schlüpft ja auch, wenn man ein Hörbuch liest, als Schauspielerin in diese Rollen. Und das ist für mich immer noch ein ganz faszinierender Beruf, dass jemand einfach dann ein anderer Mensch wird. Und ich konnte es kaum glauben, dass beide zugesagt haben. Das war wirklich, das passiert einem nicht alle Tage für ein Hörbuch. Also deswegen bin sehr happy.
Es gibt auch eine Playlist zum Buch, die findet sich auf der letzten Seite. Waren das die Songs, die Sie während des Schreibens gehört haben?
Nicht ganz. Ich habe vergessen, wie konnte das passieren, Jeff Buckley da drauf zu fügen?
Ja, Katastrophe.
Den habe ich, ja, immer wenn ich das Männerkapitel schreiben musste, habe ich den aufgelegt. Aber im Großen und Ganzen, das sind Songs, die vorkommen. Also diese dämliche Mumfluencerin, diese Kinderinfluencerin, die hat You Are My Sunshine, macht die mit ihren Kindern für ihren Instagram-Account. Und da habe ich dann natürlich eine schöne Version rausgesucht von und nicht das Kinderlied genommen. Also es befinden sich Sachen auf der Playlist, die im Buch irgendwie vorkommen.
Und gibt es denn schon ein neues Projekt oder lassen Sie das neue Jahr jetzt erstmal ein bisschen ruhiger angehen?
Natürlich nicht.
Natürlich nicht.
Treffe mich jetzt mit meiner Verlegerin, um über das nächste Buch zu sprechen.
Okay.
Ehrlich gesagt, während ich kurz davor eine Lesung vom aktuellen Buch mache. Aber ich habe mir vorgenommen, das zu machen, was, glaube ich, keiner besonders gut kann. Ich habe mir vorgenommen, dieses Buch, auf das ich sehr stolz bin, mit dem ich sehr glücklich bin, zu genießen. Jeden Moment. Deshalb versuche ich jetzt nicht so weiter zu hetzen. Aber ich mache meinen Beruf ja gerne. Also ich habe jetzt 1,5 Monate nichts geschrieben und jetzt juckt es mich in den Fingern.
Am Ende unseres Talks ist es üblich, dass unsere Gäste etwas auswendig aufsagen. Das kann mehrererlei sein. Zitat, Gedicht, Lebensweisheit, Motto. Ihnen überlassen.
Ich weiß gar nicht, woher das ist. Ich wollte mir mal, immer wenn ich nicht weiterkomme, sage ich mir, trust the process. Und das bezieht sich auf alles. Während wir etwas machen, ob man sich jetzt verliebt oder beruflich ein Projekt macht, immer stecken bleibt und währenddessen sich 1000-mal fragt, ob das jetzt der richtige Weg ist, habe ich die richtige Entscheidung getroffen, versuche ich dem zu vertrauen und mir immer zu sagen, dass ich ja jetzt noch gar nicht weiß, wie das alles ausgeht. Und deswegen, das ist jetzt ein sehr kurzer kurzer Spruch, aber der hat mir schon sehr geholfen im Leben.
Annika Decker, es war mir eine Freude.
Mir auch, sehr.
Und unseren hr1-Talk können Sie natürlich wie immer noch mal nachhören, als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kucheni. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns allen einen guten Sonntag.
hr1, genau meins.